Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, schön, dass Sie dabei sind. US-Comic-Ikone Emile Ferris ist gleich zu Gast hier bei uns. Ihr bahnbrechendes Werk Am liebsten mag ich Monster hat nicht nur große Preise abgeräumt, dieser Stoff ist auch schon für die Bühne adaptiert worden.
Du bist ein Mädchen. Und kein beschissenes Monster, Karen.
Immer sagst du, dass Menschen sie selbst sein dürfen sollen und nicht nur das, wofür alle sie halten.
Am liebsten mag ich Monster. Das war ein Ausschnitt aus einer Aufführung am Düsseldorfer Schauspielhaus. Ja, was macht die Künstlerin Emile Ferris heute und was machen ihre Monster? Gleich das große Interview mit ihr hier im Kompressor. Herzlich willkommen dazu. Hier ist der Kompressor mit einem ganz besonderen Gast jetzt. Die US-amerikanische Künstlerin Emile Ferris war über 50 Jahre alt schon, als ihr erster Comic herauskam. Heute ist ihr Name berühmt, wegen der beiden Bände Am liebsten mag ich Monster, insgesamt fast 800 Seiten. Mit einer einzigartigen Art zu zeichnen und einer sehr eigenwilligen Erzählweise. Das ist ein Meilenstein des modernen Comics. Ferris' erste große Einzelausstellung in Europa eröffnet jetzt am Freitagabend im Cartoon-Museum in Basel. Sie zeigt da Originalseiten aus ihren Graphic Novels, unveröffentlichte Zeichnungen, Objekte und Skizzen. Und wir freuen uns sehr, dass Emile Ferris Gast im Kompressor war vorhin und ich mit ihr sprechen konnte. Herzlich willkommen.
Welcome. I'm really pleased to be here.
Emile Ferris, woran arbeiten Sie gerade?
Working on at the right moment. I'm trying to figure out how many creatures the basilisk is made out of. Actually, that's a joke. I'm sorry.
Ich versuche herauszufinden, aus wie vielen Wesen der Basilisk besteht. Nein, das ist ein Witz. Sorry. Ich weiß, dass es ein Hahn und ein Drachen sind, aber ich habe so ein Gefühl, dass da noch mehr dabei sind. Momentan arbeite ich an verschiedenen Büchern und einige der Zeichnungen aus diesen Büchern sind auch in der Ausstellung zu sehen. Ein Buch ist ein Prequel zu den beiden bereits erschienenen Büchern. Wer also diese beiden Bücher gelesen hat, kann herausfinden bzw. bekommt erklärt, was vorher passiert ist. Und dann arbeite ich noch an einem Buch mit dem Titel Dark Brothel, düsteres Bordell. Darin geht es um Albträume. Ich übernachtete im Hotel Teufelhof in Basel und erfuhr, was der Name bedeutete, Haus des Teufels. Und mir wurde klar, dass ich an diesem Buch über Albträume arbeiten musste.
I was staying at the Teufelhof Hotel in Basel and I learned that that was the devil's house.
Yes.
And so I decided I just have to work on this book about nightmares.
Ich frage auch, weil Sie offensichtlich nach den vielen hundert Seiten von Am liebsten mag ich Monster noch weitere Ideen im Kopf haben, die in diese Richtung gehen, oder?
In your head that you would like to process, which goes in that direction, obviously.
Oh ja, absolut. Ich höre ständig von meinen Protagonisten und sie fragen mich, warum hast du noch nicht über diese Sache geschrieben, von der ich dir erzählt habe? Ich bin also die ganze Zeit am Zeichnen und Schreiben.
At the time,
Sie haben damals dieses große Werk nach einer schweren Krankheit geschaffen, einer Infektion mit dem West-Nil-Virus. Wie geht es Ihnen damit heute und was machen eigentlich die Monster? Sind die noch so, wie sie waren, als Sie diese beiden dicken Bücher gezeichnet haben? Oder haben sie sich irgendwie verändert?
You found them when you wrote that two big books, or did they change somehow?
Well, thank you for asking. I'm getting around quite well.
Danke der Nachfrage. Mir geht es ziemlich gut und ich bin sehr froh, in Europa zu sein. Ich denke, meinen Protagonisten geht es allen gut. Sie entwickeln sich weiter, wissen Sie? Denn das ist es, was Monster tun. Sie verändern sich. Wenn ich an dem Prequel arbeite, dann kümmere ich mich um Aspekte meiner Protagonisten, die man zu Beginn sieht, ihre anfänglichen Eigenschaften. Gewissermaßen die Ursprungsgeschichten der Monster, die meines Erachtens für uns alle ziemlich interessant sind.
Aspects of my characters that you see in the beginning, you understand the initiatory qualities of them. Very much the origin stories of monsters, which I think are pretty much interesting to all of us.
And the nightmares. Und sind diese Albträume, die Sie erwähnt haben, Teil dieser Monsterwelt oder handelt es sich dabei um eine andere Welt?
Again, a different world.
Well, I'm so grateful for being alive. Like you said, I had West Nile.
Ich bin so dankbar, am Leben zu sein. Wie Sie sagten, hatte ich den West-Nil-Virus. Ich litt sehr lange an schwerem Fieber. Während dieser Zeit gab es ein Landschaftsbild in meinem Krankenhauszimmer, aus dem ich Kreaturen herauskommen und hineingehen sah, so als würden sie mich besuchen. Schließlich wurden sie irgendwie meine Freunde. Ich wusste, dass ich sehr hohes Fieber hatte, aber es war auch sehr einsam. So krank zu sein, ist eine extrem einsame Angelegenheit. Mein Eindruck ist, dass dieses Buch über Albträume, an dem ich gerade arbeite, gewissermaßen zu jener Zeit seinen Anfang nahm. Albträume können zu Freunden werden, wenn sonst keine da sind.
If they're your only friends.
Ich weiß nicht, für mich sind Albträume ja was ich am liebsten ganz schnell wieder vergesse, aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass sie kreatives Potenzial haben können. Also was mich interessiert, ist die Frage, ob Ihre Bücher vor allem auf einer Betrachtung Ihres Innenlebens beruhen oder ob zum Beispiel auch äußere Einflüsse, wie etwa die Politik oder Ähnliches, eine Rolle spielen. Wird zum Beispiel die aktuelle US-Politik unter Donald Trumps Herrschaft Gegenstand Ihrer Überlegungen und eben auch der Geschichten, die Sie erzählen?
Actual politics, let's say US politics under Donald Trump's rule, subject to your thoughts and stories you will tell there?
Wow, you've asked a great question.
Da haben Sie eine sehr gute Frage gestellt. Erstmal möchte ich im Hinblick auf Albträume sagen, dass ich glaube, dass wir wesentlich mehr Kraft hätten, wenn wir uns an unsere Albträume erinnern würden, mit ihnen zu einer Art Waffenstillstand kämen und sie auf nützliche Informationen hinprüfen könnten. Das ist eins der großen Versagen der Vereinigten Staaten und das kann ich mit meiner eigenen Geschichte sagen, die sowohl lateinamerikanisch als auch Native American ist, aber auch deutsch, irisch und französisch und libanesisch. Ich kann Ihnen versichern, dass die USA ein wirklich großes Problem haben. Es ist nicht das, was Sie denken, es sind nicht die offensichtlichen Probleme. Das Problem ist, dass wir uns wirklich nicht gerne mit unserer Geschichte befassen, unserer tatsächlichen Geschichte. Wir haben in Bezug auf die Dinge, die wir als Nation getan haben, wie wir unseren behaupteten Idealen bei weitem nicht gerecht werden, kein echtes Gefühl der Reue entwickelt. Es ist diese Unfähigkeit, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Wenn man zum Beispiel eine Stadt hat und so eine gibt es überall in den USA, die ihre Hauptstraße Cherokee Lane nennt, aber nicht erkennen will, dass diese Straße so heißt, weil alle Cherokee ermordet wurden. Ich meine, ich lache nicht, weil es mich erfreut, sondern weil es mich so erstaunt, dass wir das offensichtlich nicht wissen wollen. Und wir wissen ja, wenn man sich seiner Vergangenheit nicht stellt, ist man dazu verurteilt, sie zu wiederholen.
I'm not laughing because I'm delighted. I'm laughing because I'm amazed that we don't seem to want to know that. And as we know, if you are unable to embrace your history, then you're doomed to repeat it.
Yeah, that's very obvious. Ja, das ist ziemlich offensichtlich. In Deutschland versteht man natürlich, wovon Sie da sprechen. Wenn Sie die aktuelle Situation in Ihrer Heimatstadt Chicago beschreiben würden, würden Sie da auch von einem Albtraum sprechen?
Also as a nightmare?
Well, I think there are very definitely nightmare aspects to it for a lot.
Ich denke, für viele Leute gibt es hier zurzeit jede Menge albtraumartige Aspekte. Und mein Eindruck ist, dass sich das noch ausweitet. Ich sage nicht Albtraum, weil ich Albträume wirklich mag. Ich mag es, wie sie mir manchmal Angst einjagen, wie sie mir Dinge über meine Situation verraten. Ich würde sagen, es ist banaler und alltäglicher als das. Die Menschen erleben die Gegenwart einer alles durchdringenden Grausamkeit. Und jeder für sich ist mit einer Reaktion auf diese Grausamkeit beschäftigt. Ich hoffe, dass die Reaktion der Mehrheit der Amerikaner von Empathie geprägt sein wird und einen Akt des Widerstands gegen den Faschismus darstellen wird. Das ist meine Hoffnung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das passiert.
Craft a response of empathy and an active resistance to fascism. That's my hope. But I'm not sure that that's what is happening.
And you said
You're glad to be in Europe.
Wenn Sie sagen, Sie freuen sich, in Europa zu sein, liegt das auch an der politischen Situation oder einfach an Ihrem persönlichen Interesse an Europa?
Of your own interest in Europe.
Well, an amazing person came to my studio quite a while ago. Her name is Annette Gehrig.
Vor längerer Zeit kam eine beeindruckende Person in mein Studio. Ihr Name ist Annette Gehrig. Sie leitet das Cartoon-Museum in Basel. Normalerweise lasse ich niemanden in mein Studio. Es ist ziemlich chaotisch. Stellen Sie sich Francis Bacons Studio vor. So ähnlich. Ich gebe das nur ungern zu, aber so ist es. Wie auch immer. Sie kam mit diesem Blick, den ich definitiv nicht habe, und sah sich alle Zeichnungen an. Und es gibt Tausende. Sie wählte eine große Menge an Zeichnungen und Objekten aus und nahm sie mit. Und ich hatte keine Vorstellung davon, was sie damit anfangen wollte. Viele der Dinge, die sie da ausgesucht hatte, hatte ich zuvor noch nie jemandem gezeigt. Und heute, vor einer Stunde, hat sie mir gezeigt, was sie daraus gemacht hat. Also, diese Frau ist eine Zauberin. Sie hat etwas zustande gebracht, was ich so nie erwartet hätte. Eine Ausstellung meiner Arbeit, die sogar mir geholfen hat, zu verstehen, wer zum Teufel ich bin. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich wäre.
Something I'd never anticipated. An exhibit of my work that helped even me understand who the heck I am. I didn't think it was possible.
Could you give us a short sight from your own, or let's say a picture somehow? How do these drawings?
Können Sie uns vielleicht kurz erklären, wie diese Zeichnungen dort in Basel ausgestellt werden?
Well, the thing that's very intriguing and it's not a surprise that I mentioned
the Basilisk. Es ist kein Zufall, dass ich am Anfang des Gesprächs den Basilisk erwähnt habe, dieses fantastische Wesen, das sehr zufrieden all diese verschiedenen Eigenschaften in sich vereint. Und die Ausstellung ist in diesem Sinne auch ein Basilisk. Sie ist ein Drachen, ein Hahn und noch etwas anderes. Annette Gehrig hat all diese unterschiedlichen Elemente genommen, die ich in meinen Büchern verwendet habe. Und sie hat es geschafft, eine Story zu kreieren, durch die man, wenn man durch die Ausstellung geht, ein weiteres, ganz anderes Wesen erlebt. Es ist ein Monster von einer Ausstellung und es macht großen Spaß. Es gibt Dinge, die Kinder dort machen können und solche, die Kinder besser nicht machen sollten. Es gibt gruselige Dinge, süße und liebe Dinge. Es ist ein ziemlich treffendes Spiegelbild meiner Person.
Children to do. There are things that children better not do. There are scary things. There are sweet, kindly things. It's very much a reflection of me.
Wow, that's, I think,
das ist natürlich ein tolles Kompliment für diese Ausstellung und muss schon sehr interessant sein, das zu sehen. Schade, dass wir das hier im Radio nicht zeigen können. Jetzt in Europa haben Sie ja möglicherweise auch Zeit, sich die europäische Comicwelt ein bisschen genauer anzuschauen. Auch hier ist sie ja doch noch sehr männlich geprägt, aber es werden auch immer mehr Frauen, die sich durchsetzen. Sie wurden ja für Ihr Debüt sehr gefeiert und haben nun die Ehre durch diese Ausstellung in Basel bekommen. Es gibt also ein großes Interesse, was vor einigen Jahren vielleicht noch nicht so denkbar gewesen wäre. Also mögen Sie diese Rolle als Türöffner oder wie nehmen Sie die aktuelle weibliche Comic-Szene in Europa eigentlich wahr?
Do you like this role as a door opener and how do you see the upcoming female comic scene in Europe?
Max, I'm really deeply devoted.
Ich fühle mich den Künstlerinnen als Gemeinschaft verbunden. Ich empfinde sie als meinen persönlichen Zirkel und verspüre viel Liebe und Empathie für sie. Ich weiß, wie schwer es ist, ein Künstler zu sein, egal welchen Geschlechts. Meines Erachtens besteht die Antwort auf die Probleme, denen die Menschheit sich gegenüber sieht, darin, uns dem zu widmen, wofür wir auf der Welt sind, dem, was wir sagen wollen, was wir erschaffen wollen. Das ist das großartige Geschenk, ein Mensch zu sein. Alle großen Denker haben das verstanden. Sie alle wussten, dass Kunst, Wissenschaft, Lyrik und Musik und Tanz, dass das alles magisch ist. Es ist alles magisch. Ich bin also sehr froh darüber, dass es junge weibliche Künstlerinnen und junge Trans-KünstlerInnen und junge männliche Künstler gibt oder auch alte KünstlerInnen. Ich möchte einfach, dass jede und jeder Einzelne eine Stimme hat, die auch gehört wird. Besonders, wenn sie hart daran gearbeitet haben, wenn es ihnen etwas bedeutet und sie bereit sind, dafür Opfer zu bringen. Denn das ist nötig dafür. Und ich bin so froh, an einem Ort zu sein, wo das verstanden wird. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass der Ort, von dem ich komme, das besser verstehen würde. Ich wünschte, man würde sich dort mehr darauf einlassen. Die Art und Weise, wie in Europa Comics angenommen und wahrgenommen werden, ist wirklich inspirierend. Es macht Hoffnung.
And if it means something to them and if they're willing to sacrifice for it, because that's what's required. And I'm so pleased to be in a place that understands that. And I'm sad to say, I wish that the place I come from understood that better. I wish they embraced it more. But the embrace for comics in Europe is, it's inspiring. It's hopeful.
Definitiv geht mir auch so. Was ich mit Vorbild meinte, das bezog sich auf ihren einzigartigen Stil, also ihr zeichnerischer und erzählerischer Stil, der ist so individuell, so besonders. Und wenn Sie sich anschauen, was sonst in der Comicwelt so passiert, also welche Erzählweisen, welche Zeichenstile finden Sie gerade am spannendsten? Also gibt es da Strömungen, die Sie besonders interessieren?
You watch somehow or which interests you more than other?
There's so much that I find
Es gibt so viel, was ich faszinierend finde. Und ich bekomme mit, dass Künstler das Konzept von KI ablehnen. Sie wollen nicht, dass etwas anderes an ihrer Stelle kreativ ist. Sie wollen selbst kreativ sein. Das ist das, was mir am wichtigsten ist, als Person, die mit ihrem dummen kleinen Stift da sitzt und stundenlang jeden Strich auf dem Blatt Papier selber macht. Man findet eine Menge heraus, wenn man wirklich mit einem Stift auf Papier arbeitet. Im Prozess des Erschaffens eines Bildes werden ganze Geschichten erzählt, die niemals durch einen Knopfdruck oder Eingaben am Computer entstehen könnten. Die Geschichte wird mir ebenso sehr in den Zeichnungen erzählt, wie sie mir in Form von Worten in den Sinn kommt. Ich wäre nicht auf die Hälfte der Geschichten gekommen, wenn ich nicht meiner Hand gefolgt wäre. Einer Hand, die vom West-Nil-Virus ziemlich beschädigt war. So sehr, dass sie immer noch nicht so gut funktioniert wie die andere, obwohl es meine dominante Hand ist. Aber jeder Strich mit diesem Stift ist etwas, wofür ich dankbar bin, weil ich die Funktionsfähigkeit meiner Hand für so lange Zeit verloren hatte. Ich nehme diese Erfahrungen also im Bewusstsein der Bedrohung durch diese Technologien, in Anführungszeichen, wahr, die sich uns aufdrängen und uns weismachen wollen, wir könnten nicht so großartig sein wie das, was sie machen. Und ich denke, nein, das ist absolut falsch. Besonders junge Leute, aber auch Ältere lehnen das ebenfalls vollkommen ab. Das Taktile, Haptische ist für ihre Arbeit sehr wichtig. Das müssen wir versuchen zu erhalten. Es ist diese Art von Licht, das wir nicht erlöschen lassen dürfen.
The threat of these quote-unquote technologies that are imposing themselves and telling us that we could not be as wonderful as this is. And I think, no, you're absolutely wrong. And young people especially, but older people as well, are completely opposing this. They're becoming very tactile in the way that they approach their work. And this to me is a boon. And we have to preserve this. It's the kind of light that we can't allow to be extinguished.
Definitely. I think we have this. Ja, ich denke, wir haben diese KI-Debatte ja in ganz vielen Bereichen, in denen es um Kunst geht und in denen Künstler arbeiten. Das ist noch lange nicht vorbei. Was Comics betrifft, auch natürlich akut. Emile Ferris, morgen eröffnet ja nun diese Ausstellung Between Selves, heißt sie, im Cartoon Museum in Basel. Vielleicht können Sie uns noch mal kurz erklären, was Between Selves für Sie bedeutet.
Means Between Selves to you.
You know, I didn't choose the title, and I didn't even fully understand it until I
Ich habe den Titel nicht ausgewählt und hatte ihn auch nicht komplett verstanden, bis ich die Ausstellung sah. Da habe ich festgestellt, dass ich so eine Art Spukhaus bin, mit lauter Räumen voller Bücher. Was das Cartoon-Museum Basel gemacht hat, ist, all diese Bücher aus den Regalen zu holen und den Besuchern all die unterschiedlichen Geschichten zu zeigen. Diese Aspekte meiner Bücher und anderer Arbeiten, die nie veröffentlicht wurden. Und sie präsentieren dieses Bild, das auf peinlich ehrliche Weise mich selbst zeigt. Es ist eine große Ehre, aber es ist auch sehr ehrlich und gibt viel Preis. Und es zeigt den Prozess meiner Arbeit, der sehr haptisch ist. Between Selves. Wissen Sie, auf dem Poster der Ausstellung sieht man Karen, meine Protagonistin, die gleichzeitig ich bin, wie sie eine Maske aufsetzt, die mein Gesicht zeigt. Gewisserweise steckt darin eine tiefere Wahrheit, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Es hätte auch andersrum sein können. Es hätte ein Bild von mir sein können, auf dem ich eine Maske mit Karens Gesicht aufsetze. Das wäre auch richtig. Ich denke, wir haben alle diese unterschiedlichen Elemente in uns, von deren Betrachtung wir profitieren können.
There's a greater truth in that than I could have ever imagined. It could go the other way. It could be me putting on a mask of Karen. That's also true. And I think we all have these disparate elements to ourselves that we would benefit from examining.
Emil Ferris, thank you so much.
Emil Ferris, vielen Dank für das Interview und alles, alles Gute für Sie.
Thank you, Max, and I'll be there.
Ich danke Ihnen, Max. Ich werde morgen dort sein. All meine vielen Ichs.
I'll be there tomorrow.
Was ist eigentlich Realität? Mit der Entwicklung der virtuellen Welten wird diese Frage ja auch in der Kunst noch zentraler. Dabei wollten schon in den 60er Jahren Künstler in Europa und in den USA die neue Wirklichkeit ihrer Zeit verarbeiten. Radikal Real, Nouveau Realisme und die Kunst der 1960er Jahre heißt jetzt eine Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim, die heute Abend dann eröffnet. Und Simone Reber hat sie sich für uns angeschaut.
Mit lautem Scheppern setzt sich das Kunstwerk in Bewegung. Für seine Schrottplastik Hongkong aus dem Jahr 1963 hat der Schweizer Künstler Jean Tinguely Autoräder, eine Pfanne und eine Bohrspitze mit Keilriemen verbunden und mit kleinen Elektromotoren ausgestattet. Auf Knopfdruck macht die Kunst einen Höllenlärm. Radikal Real, die energiegeladene Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim, blickt zurück auf die 1960er Jahre, als Künstlerinnen und Künstler das Atelier verließen und die Straßen der Stadt für sich entdeckten.
Eine junge Generation ab Ende der 50er Jahre wollte die Lebenswelt wieder in die Kunst bringen. Und das hatte viel mit der Zeit zu tun. Das hatte viel damit zu tun, dass sich diese junge Generation viel stärker wieder mit dem Leben, mit der Welt, mit den Dingen auseinandersetzen wollte.
Sagt Luisa Hese, Interimsdirektorin in Mannheim und Kuratorin der Ausstellung. Startpunkt für die Nouveau Realiste war die Erklärung vom 27. Oktober 1960. Mit weißem Stift auf blauem Grund unterschrieben Künstler wie Yves Klein, Daniel Spörri oder Jean Tinguely in Paris das Manifest des Kunstkritikers Pierre Restany. Der neue Realismus, das ist ein neuer Zugang zur Wahrnehmung der Realität. Einer neuen Realität, 15 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, herrscht nicht mehr der Mangel, sondern die wachsende Warenwelt.
Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, mit dem sich diese KünstlerInnen auseinandersetzen und wieder fragen, was umgibt uns eigentlich, was macht unsere Gegenwart aus, wie können wir mit den gesellschaftlichen, politischen Fragen umgehen, anstatt uns zurückzuziehen auf unseren eigenen kleinen Künstlergenius, sondern es ging vielmehr um kollektive Fragen, um das Gemeinsame, um Aktionen, um wirklich eine explosive Ladung an Auseinandersetzung mit dem, was die Gegenwart in dieser Zeit bedeutete.
In Paris nehmen Künstler wie Raymond Ains dicke Schichten von Plakaten von den Wänden und erklären sie zu Kunst. In Mannheim hängen diese großformatigen Abrisse wie abstrakte Gemälde an der Wand. Die Spannung der Zeit, der Kalte Krieg, der Mauerbau, der Algerienkrieg entlädt sich in gemeinsamen Aktionen.
Es wurde ein ganz neuer Kunstbegriff entwickelt und der beinhaltete, dass das Werk nicht im Atelier geschaffen wird und dann der Öffentlichkeit präsentiert wird, sondern dass die Genese des Werks, also der Prozess der Entstehung, Teil der öffentlichen Präsentation wird. Man denke an Niki de Saint-Phalle, die ihre Schießbilder vor der Öffentlichkeit erstellt hat, also auf ihre eigenen Werke mit scharfer Munition geschossen hat, auf Farbbeutel, die in diesen Werken eingearbeitet waren, die dann quasi wie Blut aus den Werken hinausliefen.
Für Niki de Saint-Phalle dienten die Schießbilder auch der Traumabewältigung. Ihr Vater, erzählte sie später, habe sie jahrelang missbraucht. Elegant selbstverständlich räumt die Ausstellung den Künstlerinnen den angemessenen Platz ein. Felise Buschtschin schweißt verspielte Skulpturen aus Altmetall zusammen. Die griechische Künstlerin Chrissa schafft eine teppichartige Collage mit alten Druckstöcken, die in der Ausstellung mit einem grauen Gemälde von Jasper Jones korrespondiert. Reaktion auf damalige Massenmedien. Die argentinische Künstlerin Marta Minujín verbrennt öffentlich ihre Matratzen.
In vielen Werken findet man einen leichten Humor, der durchaus auch kritisch gelesen werden kann. Man stelle sich vor, César nutzt eine Schrottpresse, um einen ganzen Alfa Romeo Giulietta zu einem Kasten zusammenzupressen, der dann hinterher zu einer Skulptur wird. Das hat natürlich was Gewalttätiges, es hat natürlich auch einen bestimmten Zugang dazu, wie wir mit den Dingen umgehen, die in dieser Zeit natürlich auch als die Kathedralen der Gegenwart bezeichnet wurden, nämlich das Auto.
Das geschrottete Wrack steht jetzt als Skulptur im Museum. Vieles wirkt leichthändig und humorvoll und dennoch sind die gefährlichen Unterströmungen der Zeit spürbar. Zum Beispiel in dem zarten Prägedruck, den der Japaner Tetsumi Kudo von einem Fossil in Hiroshima gefertigt hat. Die künstlerischen Strategien von damals, glaubt Luisa Hese, lassen sich durchaus auch auf die Gegenwart übertragen.
Es ist die Beziehung zu den Dingen, dieses sich umschauen, was um einen herum passiert, wie man mit der Welt der Dinge umgeht und was das bedeutet, wie man mit Fragen des kollektiven Produzierens in der Kunst umgeht, also wie man wirklich gemeinsam im Stadtraum mit Öffentlichkeit umgehen möchte.
Radikal real in der Mannheimer Ausstellung klingt die Kunst und bewegt sich, kommt von der Straße oder der Hauswand, ist ruppig, räudig und rostig und wirkt ganz frisch.
Ab morgen die Ausstellung bis zum 11. Oktober in der Kunsthalle Mannheim.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Viktoria Eglau.
Museen, Theater und Opernhäuser, all diese Einrichtungen dürfen sonntags öffnen. Öffentliche Bibliotheken dagegen müssen in den meisten Bundesländern am Sonntag geschlossen bleiben. Der Deutsche Bibliotheksverband will das seit langem ändern. Heute nun hat der Koalitionsausschuss in Berlin bekannt gegeben, dass öffentliche Büchereien ab dem kommenden Jahr sonntags öffnen dürfen. Der Bibliotheksverband begrüßte das, fordert aber eine einheitliche rechtliche Regelung. In einer ersten Reaktion teilte der Verband mit, Bibliotheken müssten ohne Wenn und Aber die gleichen Möglichkeiten bekommen, die Museen, Vergnügungs- und Sporteinrichtungen längst hätten. Der Bibliotheksverband forderte außerdem Rechtssicherheit für die Kommunen bei der Umsetzung der Sonntagsöffnung. Popstar Dua Lipa hat nicht nur eine Leidenschaft fürs Singen, sondern auch fürs Lesen. Wer selber gerne liest, weiß vielleicht, dass die Sängerin einen erfolgreichen Buchclub im Internet betreibt. Er heißt Service 95. Seit dieser Woche hat Dua Lipa nun auch eine eigene kleine und selbst kuratierte Bibliothek. Und zwar in einer portugiesischen Buchhandlung, die als eine der schönsten der Welt gilt. Der Livraria Lello in Porto. Die Manifesto Library enthält 100 Bücher, die mal verboten waren oder in Teilen der Welt immer noch verboten sind. An dem Projekt gibt es auch schon Kritik, etwa auf der Online-Diskussionsplattform Reddit, wie meine Kollegin Mona Gnann heute hier im Deutschlandfunk Kultur berichtete.
Einige schreiben da, dass ja, sie Porto eine total willkürliche Standortwahl für diese Bücherei finden, weil sie den Leuten in den Ländern, in denen die Bücher verboten sind, eigentlich ja gar nichts bringt. Außerdem ist die Livraria Lello ohnehin eine absolute Kultbuchhandlung, vor der regelmäßig eine lange Schlange an Menschen wartet. Deshalb muss man auch eine Art Eintritt in die Livraria Lello zahlen und so auch in die Manifesto Library. Auf der Webseite steht, dass man ein Ticket für 16 Euro kaufen muss. Das kann man dann für ein Buch einlösen, das vom hauseigenen Verlag herausgegeben wurde. Darüber beschweren sich die Leute eben auch, dass es nur eine Touristenattraktion oder eben ein Marketingkniff ist.
Mona Gnann über die Manifesto Library, die Popsängerin Dua Lipa in Porto eröffnet hat. Seit den Bränden Anfang 2025 in Los Angeles hat das deutsche Kulturhaus Villa Aurora geschlossen. Jetzt steht fest, Ende August wird der einstige Wohnsitz des Schriftstellers Leon Feuchtwanger und seiner Frau Martha wieder eröffnet. Die Künstlerresidenz wird erneut für Stipendiaten, Stipendiatinnen und die Öffentlichkeit offenstehen. Das teilte der Villa Aurora and Thomas Mann Haus e.V. mit. Dem Verein zufolge wurden unter anderem Rauchschäden in den Innenräumen beseitigt, die Bausubstanz geprüft und der Garten von Brandschäden befreit. Der andere deutsche kulturelle Begegnungsort in Kalifornien, das Thomas-Mann-Haus, ist schon länger wieder in Betrieb. Er öffnete ein halbes Jahr nach den Bränden. Sowohl die Villa Aurora als auch das Haus, in dem Thomas Mann lebte, waren während der NS-Zeit wichtige Treffpunkte deutschsprachiger Exilanten in den USA.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
ChatGPT, Grok, Copilot, Palantir. Also über Fluch und Segen der KI spricht ja die ganze Welt. Meistens geht es da um die Angst um den Job, um den Datenabfluss oder auch wie die KI unser Leben verbessern kann. Aber es gibt ja auch noch viel mehr darüber zu wissen. Die neue Doku Ghost in the Machine verfolgt, wie die Vorstellung von der künstlichen Intelligenz in die Welt kam und wie diese Frühgeschichte KI eigentlich bis heute prägt. Philipp Schnee hat sich diesen Film für uns angeschaut. Hallo.
Hallo.
Also Philipp, notai.com, so lautet ja die offizielle Seite des Films. Not AI, also keine KI. Eigentlich weiß man da schon, wo es lang geht, oder? Oder was erzählt der Film genau?
Ja, schon. Also er ist sehr dezidiert KI-kritisch. Der Film geht erstmal sehr weit zurück ins 19. Jahrhundert, als Intelligenz als Begriff entwickelt wurde und zeigt auf, wie sehr dieser Begriff verstrickt war in Rassetheorie und die Ungleichheit von Menschen nachweisen wollte. Und auch, wie sehr dieser Begriff, also Intelligenz, in Eugenik verstrickt ist. Also die Vorstellung von der Verbesserung der Menschheit dadurch, dass weniger intelligente Menschen, intelligent jetzt hier in Anführungszeichen, keine Nachkommen bekommen. Und das zeigt dann auch immer wieder, wie diese frühen Protagonisten dieser Szene, dieser frühen Intelligenzforschung, unter anderem sehr stark es ihnen ums Messen ging, dass sie zum Beispiel in die Kolonien gefahren sind, um Frauenkörper zu vermessen.
Also Eugenik, Rassetheorie, das geht ja weit zurück und ist das nicht vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt dann?
Naja, vielleicht ein Beispiel anhand eines Protagonisten, Carl Pearson. Der hat wichtige Grundlagen für die statistische Mathematik gelegt, die ja auch wichtig ist für die KI-Modelle und die Entwicklung der heutigen KI-Modelle. Und der wollte ganz dezidiert Intelligenz der Menschheit durch Eugenik erhöhen. Und auch heute spielt so dieses eugenische Denken immer noch eine Rolle. Nur ein Beispiel, Nick Bostrom, das ist so der philosophische Vordenker, könnte man sagen, im Silicon Valley, der so Begriffe geprägt hat, auch wie Superintelligenz, dass er bei diesen ganzen KI-Firmen eine relativ große Rolle spielt. Und der hat auch immer wieder ganz klar eugenische und auch rassistische Vorstellungen geäußert. Und dieser Bostrom wurde von vielen im Silicon Valley auch gefördert, finanziell, aber auch Elon Musk hat zum Beispiel auch getweetet, dass einer seiner Aufsätze, dass das sozusagen einer der wichtigsten, der je geschrieben wurde, gewesen wäre, dass das genau seine Philosophie wäre.
Und wo kommt da jetzt der titelgebende Geist in die Maschine rein?
Das macht er es eigentlich ganz gut und erzählt es auch ganz gut, nämlich auf der Suche, wie man sozusagen diese Maschinen intelligent bekommt, verändert sich auch etwas mit in der Vorstellung des Menschen. Nämlich macht das auch was mit dem Menschen. Und da können wir vielleicht gleich mal in einen O-Ton reinhören aus dem Film.
And this moment is really interesting because it's redefining the lines of what the human is, but as something that can be bracketed off as an interior and only seen as sort of an output. So this kind of output function that can then be reduced to an equation or something that can be solved.
Also zusammengefasst kann man nochmal sagen, was wir da hören. Also die Vorstellung vom Menschen verändert sich. Es geht eigentlich nicht mehr wirklich darum, was im Menschen passiert, sondern nur, was messbar rauskommt. Also diese Output-Function, so wird das hier genannt. Und damit wird das Menschliche messbar und berechenbar, eine mathematische Funktion und soll sozusagen das ganze Zusammenleben der Menschen beschreiben und berechnen. Und im Film gibt es auch einen meiner Lieblingstöne aus der KI-Geschichte, wie es nämlich überhaupt zum Begriff Artificial Intelligence, also zum Begriff Künstliche Intelligenz kam. Und da ist John McCarthy einer der wichtigsten Figuren der KI-Geschichte. Geschichte. Der erzählt hier in einer Fernsehsendung, wie er Artificial Intelligence als Begriff überhaupt erfand. Hören wir mal rein.
I invented the term Artificial Intelligence. I invented it because we had to do something when we were trying to get money for a summer study.
Also schon ganz witzig, ne? Also er sagt hier, so ein bisschen schlitzohrig, wie er das erzählt, also für Cash hat er das getan. Um Geld für eine Konferenz, für so eine Summer School einzutreiben, hat John McCarthy diesen Begriff Artificial Intelligence erfunden. Und das sagt auch schon so ein bisschen wieder was daraus über über was KI eigentlich ist, nämlich auch heute noch, so ein Marketingbegriff, um viel Geld locker zu machen.
Und wie erzählt der Film das? Also wir haben jetzt schon ein, zwei Ausschnitte gehört, aber wie wird das belegt?
Na, das ist ganz interessant. Also es tauchen unglaublich viele Expertinnen auf. Ich habe das mal wirklich nachgezählt, weil das so unglaublich viele sind. 44 bin ich gekommen. Dazu kommen dann noch die Protagonisten, die wir jetzt auch schon teilweise gehört haben und unterschiedlichste Quellen. Also das, da hört man ganz, ganz viele unterschiedliche Töne, auch aus der Berichterstattung. Und das in 1,5 Stunden, das ist ja echt viel. Und da muss man wirklich aufpassen, dass so ein Film dann nicht, naja, dass alles so aneinander geklatscht wirkt in so einem Film. Und dazu kommt ja dann noch die Bildebene, wo es mit sehr viel Archivmaterial gearbeitet wird. Aber das finde ich in diesem Film schon sehr, sehr gut gelungen, wie der komponiert ist. Also, dass er so sehr gut diese ganzen vielen Töne, diese ganzen vielen Personen, dass das nie so kakophonisch wirkt, sondern dass es wirklich gut ineinander greift. Und die O-Töne, ja, das gibt dann fast so einen richtigen Sog in diesem Film.
Einen Sog, von dem man dann auch mitgerissen wird, spannungsmäßig?
Ja und nein, würde ich sagen. Also, ich finde diesen Sog auch ein bisschen gefährlich. Das wäre auch meine Kritik am Film, denn er erzählt natürlich alles sehr stringent. Da ergibt sich aus dem einen das andere. Total folgerichtig, klare Linien, also aus der Eugenik, Rassismus und so weiter, wie sich das alles entwickelt. Und meine Kritik wäre eben, das sind sozusagen wichtige Spuren, das sind wichtige Quellen, aber es ist nicht so eine ganz harte, eindeutige Linie. Und da müsste man vielleicht mal so kleine Abstriche machen am Film, aber er zeigt eben schon sehr gut, woher solches Denken kommt. Und vielleicht muss auch ein Film ja auch so etwas so genauso erzählen. Vielleicht macht es ja auch so genau diesen Reiz aus, dass er so mit so einer großen Stringenz erzählen muss. Und er bleibt ja nicht nur historisch, er zeigt eben auch, wie quasi religiös diese ganze KI-Szene heute funktioniert, diese großen Tech-Firmen. Also wenn es um diese Begriffe wie Superintelligenz und AGI geht, also welche wahnsinnigen Hoffnungen damit verbunden sind, welche großen Versprechungen damit verbunden sind. Und der Film, der zeigt auch klar, KI ist jetzt nicht nur irgendwas, wo irgendwo aus dem Datenkabel oder übers WLAN kommt, sondern hat auch eine sehr materielle Seite, also riesige Datensender mit riesigem Energieverbrauch. Und KI ist auch etwas, worin viel menschliche Arbeit steckt. Also dass in Ländern wie in Kenia, Indien für sehr niedrigen Lohn einfach diese Daten für die KI erstmal aufbereitet werden. Also ich würde sagen, der Film ist von meiner Seite aus schon eine absolute Empfehlung, um nochmal ein bisschen anders über KI nachdenken zu können.
Das sagt unser Kritiker und Redakteur Philipp Schnee. Herzlichen Dank dafür. Ghost in the Machine wurde bereits auf dem Sundance Festival 2026 gezeigt. Ein Kinostart für Deutschland ist nicht angekündigt bisher, aber er ist eben online für alle zu schauen auf einer Plattform, die heißt kinema.com und die stellt Independent-Filme für Kinobetreiber, öffentliche Aufführungen, aber auch für private Streamen zur Verfügung, was nicht ganz billig ist, aber es lohnt sich schon. Und wer auch noch mehr allgemein über die Hintergründe der Tech-Ideologien von heute wissen will, der kann natürlich auch unseren Deutschlandfunk-Podcast Tech Brotopia hören. Wie wird man eigentlich Kurator? Wie lernt man Kunst zu gestalten und zu präsentieren? Das üben derzeit Studenten an der Stuttgarter Hochschule für Musik und Darstellende Künste und zwar bei einer Landpartie am Kappelberg, jetzt am Wochenende. Der Kappelberg liegt im Osten von Stuttgart, ist ein beliebtes Ausflugsziel. Ein Jahr lang hat man sich da mit dem Berg intensiv beschäftigt und zeigt dann, wie es heißt, eine ortsspezifische Performance oder mehrere davon. Und wie die aussehen und was es mit diesem Projekt überhaupt auf sich hat, das erklärt uns der Theatermacher und Musiker Julian Warner, der es als Professor an der HMDK betreut. Also hallo nach Stuttgart, grüße Sie.
Hallo, grüß Sie.
Ja, Herr Warner, für alle, die nicht aus Stuttgart kommen, also was macht diesen Kappelberg so interessant?
Ja, also der Kappelberg, Sie haben es schon beschrieben, ist ein beliebtes Ausflugsziel und das Klischee von Stuttgart und der ganzen Region ist ja, dass das so die Autoregion ist, ja, und dass überall sind irgendwelche Hidden Champions, Bosch, Stihl, Daimler und dieser Kappelberg ist wirklich ein kleiner Zauberberg, möchte ich sagen, ganz nah an Stuttgart. Man steigt da hinauf, die Weinhänge hinauf, die alten Römer haben da schon Wein angebaut, da gibt es ein Mithras-Relief und dann steht man da oben auf der Kuppel und schaut auf das Daimler-Stammwerk in Bad Cannstatt, aber die Landschaft insgesamt ist so unglaublich grün, man kommt sich vor eigentlich wie bei Herr der Ringe und das dachte ich mir, ist doch ein guter anderer Blick auf die Region.
Also das ganze Szenario ist schon Kunst in sich oder für sich genommen von der Natur, aber sie bringen dann eben noch Kunst hin. Also vielleicht noch kurz, bevor wir darüber sprechen, was es genau ist. Also wieso gehen Sie nicht zum Beispiel an angestammte Orte, etwa das Theater Rampe, mit dem Sie diese Landpartie veranstalten oder auch in der Ausstellungshalle in Stuttgart?
Ja, ja, gute Frage. Also für mich ist ganz wichtig, dass wir im Zeitalter von Filterblasen mehr Begegnung stiften. Und da sollten wir als Künstlerinnen und Künstler, und das sind jetzt Studenten, die im Master Theorie und Praxis experimenteller Performance bei uns studieren, und mit denen gehen wir raus. Sie haben es gesagt, also fast ein Jahr lang sind wir jeden Montag diesen Berg hochgekraxelt und sind dort mit den Menschen in Kontakt gekommen, haben uns den Ort historisch, ethnografisch, atmosphärisch genähert und machen da jetzt eigentlich die hohe Kunst der Performance im öffentlichen Raum. Also es gibt eigentlich nichts Fragileres. Also jetzt gerade komme ich von einer Probe eines Dionysos-Performers am Bacchusbrunnen genau gegenüber von einem Weingeschäft. Ja? Also, und das können Sie sich vorstellen, die Leute kommen da, kaufen Wein und da hängt ein Bacchus oder ein Dionysos sozusagen trunken an ihrem Brunnen. Und genau diese Situation, diese Irritationen herzustellen mit den Studierenden und auch zu zeigen, man kann sie halten, man kann daraus schöne Begegnungen gestalten. So, das ist mein Ziel.
Also es geht um den Austausch mit zufälligen, normalen Leuten, die dort sind, und wie dann die wiederum auf die Performance reagieren, verstehe ich richtig?
Genau, und wir kooperieren. Also wir kooperieren mit einem Ponyhof, mit einem Chor in Fellbach. Also ich habe die Studierenden dazu angestiftet, sich wirklich Gruppen oder Personen in Fellbach auch zu suchen, mit denen sie in eine Co-Autorenschaft eingehen können und zusammen, ich sag's mal wirklich jetzt bandenmäßig, etwas aushacken können.
Also, dass ich nochmal klarkriege, das mit dem Bacchus haben Sie jetzt so ungefähr erzählt, aber wie läuft die Performance insgesamt ab? Was passiert da noch so?
Ja, also es ist wirklich eine Landpartie. Sie kriegen von uns auch einen kleinen Wanderrucksack. Und wir starten am Bacchusbrunnen um 14 Uhr in Fellbach. Kommen Sie einfach vorbei und dann...
Könnte ich das mal?
Ja, könnten Sie das mal, ja. Und dann steigen wir gemeinsam den Berg hinauf und dort gibt es dann eine Performance mit Nymphen irgendwo im Wald. Es gibt eine Sound-Performance und Workshops auf einer verlassenen Naturbühne mitten auf der Kuppel. Und es gibt auch noch einen Metzeplatz, also so eine Art Café, Impromptu-Café, wo all die Dinge, die nicht gesagt werden können, gesagt werden und aufgeschrieben werden. Also es gibt einen bunten Reigen an Dingen. Wir präsentieren auch Alumni unseres Studiengangs dort oben im Panorama-Restaurant. Also es ist wirklich wie so ein kleines Festival auf dem Kappelberg.
Ja. Und die Leute verstehen das auch? Also manche werden bestimmt auch vermutlich nicht mitmachen wollen, aber also sie liefern den nötigen Kontext. Und da müsste ich natürlich wissen, was versprechen Sie sich davon? Also inwiefern ist das wichtig für die Arbeit als Kurator?
Naja, die Studenten, meine Studenten, die kriegen natürlich auch meine kuratorische Haltung mit, aber die studieren ja Performance, experimentelle Performance. Und was ich denen bringe, ist dieser instabile und offene Rahmen. Ne? Also gerade Hartmut Rosa, dieses Buch Konstellationen und Situationen, was hier rauf und runter diskutiert wird. Ich würde sagen, das ist eine Situation, in die wir uns begeben als Künstlerinnen und Künstler. Und da gibt es dann die zufälligen Begegnungen. Also am Samstag um 14 Uhr wird es einfach Leute geben, die dort mit dem E-Bike den Berg hoch und runter rasen. Ja, Leute, die dort einfach spazieren. Die Weinbauer, die da ihre Felder bewirtschaften. Und dann gibt es ein Kunstpublikum vom Theater Rampe, aber auch von der Hochschule, also die einfach kommen und gern mal nach Fellbach kommen und dort mal Kunst sehen werden. Und dann gibt es einfach Anwohner, die jetzt die Proben mitbekommen haben und angefixt sind von dem, was wir da tun. Also es wird eine ganz heterogene Gruppe sein und mein Ansatz ist auch der Ansatz vom Campus Gegenwart, dem Zentrum, an dem ich Professor bin an der HMDK Stuttgart, nämlich Schnittstelle zu sein, zu übersetzen. Wir sind eine Schnittstelle innerhalb der Hochschule, zwischen den verschiedenen Fachrichtungen. Also ne, bei uns kann man Oboe, Klavier, Gesang, alles Mögliche studieren. Ja, so. Und auf der anderen Seite sind wir eine Schnittstelle zur Stadtgesellschaft und zu anderen Akademien etc. Und ich bringe meinen Fokus mit, dass ich sage, hey, Kunst muss raus zu den Leuten, am besten aufs Land und dann in die Begegnung und in die Aushandlung. Was ist Theater? Was bedeutet es, Theater zu machen in Fellbach?
Hört sich auf jeden Fall spannend an, vielleicht aber auch ein bisschen unbequem. Also ich sage nur die Hitze vom letzten Wochenende. Das sind ja schon erschwerte Bedingungen. Da muss man ja aufpassen, dass man selber keinen Hitzeschlag bekommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass ja nicht jeder Zeitgenosse ja auch Fan von sowas ist. Also da müssen sie dann schon oder ihre Studenten in die Auseinandersetzung gehen, oder?
Ja, also was das Wetter anbelangt, da war der Wettergott gnädig mit uns. Also es sind 26, nur 26 Grad angesagt. Wir haben aber auch ein Hitzekonzept, also wir haben viel Schatten und haben überall kostenlos Wasser auch zur Verfügung. Insofern hoffe ich, dass wir es gut geregelt kriegen. Und dann ist ja das Spannende, sozusagen die Kunst dort zu machen und sich ganz offen, mit offenem Herzen, sage ich immer, der Situation zu stellen und zu schauen, wo kommen wir zusammen und wo gehen wir auseinander.
Das ist auf jeden Fall nichts für ängstliche Menschen. Performance lernen bei einer Landpartie am Kappelberg jetzt am Samstag. Und das war Julian Warner, Professor an der Stuttgarter Hochschule für Musik und Darstellende Künste. Ich bedanke mich für das Gespräch und viel Glück und viel Erfolg.
Dank Ihnen.